Du hörst heute den Ausbildungspodcast von OnTeams. Schnall dich an und viel Spaß damit.
Dass wir uns sprechen, schön, dass wir uns sehen. Letztes Mal haben wir nur telefoniert, haben aber schon festgestellt, dass wir recht ähnlich arbeiten. Und deshalb, jetzt ist gerade die Zeit der Gartenpartys, ne? Man geht irgendwo zum Grillen und so. Wenn du angesprochen wirst, Uwe, was machst du eigentlich? Was ist dann so eine klassische Antwort? Wie beschreibst du dein Tätigkeitsfeld?
Also jetzt bezogen auf Gartenpartys eher weniger im Moment. Also Sommerzeit ist für mich dann trotzdem auch irgendwie Arbeitszeit. Ich hatte jetzt gerade ein großes Projekt mit im Rahmen der Nibelungenfestspiele in Worms, wo ich mit jungen Menschen gearbeitet habe. Und das ist von dieser Initiative 20 Jahre, die wir da schon irgendwie über die Bühne gebracht haben, und fast 400 junge Menschen, die da durch dieses Programm und dieses Projekt gelaufen sind. Und die 20 Jahre wollten wir mal richtig gut feiern. Und da bin ich nach Worms mit dem Camper gefahren und habe dann mit dem Kollegen, dem Choreografen, irgendwie Tür an Tür auf dem Campingplatz gestanden. Und wir dann jeden Tag 3 Wochen lang gearbeitet, bis es auf der Bühne war. Und es war sehr intensive Zeit, aber auch das vom Ergebnis her ganz, ganz klasse und auch toll, was die Jugendlichen da mitgenommen haben. Ich habe gerade heute Morgen noch mit meiner Hauptdarstellerin geschrieben, die immer noch davon träumt. Und das sind jetzt schon 1,5 Wochen her. Also die so geflasht war, was mit ihr da passiert ist und wie sie sich da reingeschmissen. Und sie hat wirklich einen wahnsinnigen Job gemacht und eine Riesenhürde. Und das, was mich wirklich fasziniert hat, war, normalerweise ist es bei solchen Projekten, dass man dann am Schluss irgendwie so ein bisschen die Furcht nehmen muss, auf die Bühne zu gehen, weil da sitzt ja Publikum. Und dann dachte ich mir so, das kommt irgendwann auch noch, und hat mich schon innerlich darauf vorbereitet, und dann kam nichts. Die waren so furchtlos, die hatten so richtig Bock, auf die Bühne zu gehen und das zu spielen, und das hat man so ganz selten. Die hatten da keine Scheu und haben irgendwie das Gefühl vermittelt, wir sind super vorbereitet, wir wissen, was wir da tun und so weiter, let's go.
Ja.
So. Und das hast du eigentlich von Laien eher weniger, wenn du so auf einer großen, das war ja richtig in einem großen Theater, und da saßen 400 Leute im Zuschauerraum, das kann schon mal ein bisschen beeindrucken. Nö. Mhm. Die haben ihr Ding gemacht und hatten richtig Spaß.
Ach cool. Ja, schön.
Und achso, Entschuldigung, gerne.
Genau, die Frage ist aber, ne, wenn Leute dich nicht auf den Nibelungenfestspielen sehen, dann ist ja häufig so die Frage, ne, was machst du so, um deine Brötchen zu verdienen?
Stimmt. Ich sag dann, ich würde sagen, meine Herzensangelegenheit, wenn ich es auf einen Punkt runterbrechen würde, wäre, Menschen zu befähigen, dass sie etwas aus sich machen. Und da ist es Theater ein Medium, mit dem ich arbeite. Das kann aber auch über das Coaching gehen. Und ich mag sehr gerne erlebnisorientierte Formate, die, sei es jetzt im Theater sein können oder aber auch eben in Unternehmen, wo ich dann versuche herauszufinden, wie funktioniert gute Zusammenarbeit, und da zu unterstützen und auf der anderen Seite zu schauen, wie können Menschen, die gerne mit mir zusammenarbeiten wollen, wie kann ich die weiterbringen? Und das, wenn man es jetzt von der Berufsbezeichnung nehmen würde, bin ich systemischer Coach, Theaterregisseur, Theaterpädagoge und Projektmanager.
Okay.
Und damit verdiene ich als Freischaffender meine Brötchen.
Ein spannender Mix. Natürlich kommst du da dann auch rum, ne? Und du hast im Vorgespräch auch erzählt, ne? Dann bist du bei der Sparkasse beispielsweise, ne, hast da auch die Azubis und machst was mit denen, genau, beziehungsweise lässt die dann was erleben, ne? Also wir bauen ja gerne so ein Setting auf, ne, wo dann Erlebnisse stattfinden können, ne, und wie zum Beispiel auf die Bühne dann gehen und plötzlich sind da Zuschauer. Wann hat das begonnen? Das hört sich ja schon so an, als wäre es 2 oder 3 Jahre her.
Wow, sogar wenn unterm Strich würde ich sagen, sind das jetzt schon fast 27 Jahre. Also es fing mal mit einem ganz einfachen Impuls an, dass ich mit einem Schauspieler im Theater Heilbronn saß und wir gesagt haben, es ist ja schön, dass es, also Theater kann eine Mühle sein. Also man hat so den Theaterbetrieb, dann wird ein Stück geprobt, dann kommt es auf die Bühne und so weiter. Und das ist, dann muss man das irgendwie abarbeiten und das ist, kann je nach Produktion ganz spannend sein, aber es kann auch unheimlich eben so eine Mühle, so eine ganze Spielzeit. Und wir haben gesagt, naja, wir wollen nicht nur in der Kantine sitzen und dann irgendwie auch darüber heulen, wie anstrengend der ganze Kram ist, sondern wir haben noch genügend Energie, weil wir jung sind und machen noch was anderes. Und dann war unsere Idee, weil das damals so en vogue war, dass wir einen Jugendclub an dem Theater gründen wollten. Und dann auch zu unserem Chef gegangen, der so mehr so von der früheren Generation ist. Und haben ihm das vorgetragen und er hat sich das sehr aufmerksam angehört, hat, glaube ich, nur die Hälfte davon verstanden, was wir wirklich wollen. Aber wir wollten mit jungen Menschen arbeiten. Und dann hat er gesagt, ja, könnt ihr machen, Geld gibt's keins, aber ihr könnt irgendwie ihr könnt die Räumlichkeiten nutzen. Und das fing so an und das hat sich dann irgendwie, hat so viel Spaß gemacht und hat auch sehr viel mit den jungen Menschen gemacht, dass ich diesen Faden immer weiter verfolgt habe. Das hat dann dazu geführt, dass ich mich in der Theaterpädagogik weitergebildet habe. Und dann kam auch wiederum mehr oder weniger durch einen glücklichen Moment, kam mir eben DM in die Quere, DM Drogeriemärkte in die Quere und die hatten schon seit 2001 so ein Ausbildungsformat Abenteuer Kultur in ihrer Ausbildung als festen Bestandteil, wo im ersten und im zweiten Lehrjahr die Auszubildenden ein im besten Sinne Theaterprojekt bekommen. Und über 8 Tage. Und das hab ich in der Alverde-Zeitung gelesen, dachte mir so, Mensch, wenn ein Unternehmen sowas macht, das finde ich ja klasse, das ist ja so ein Crossover. Und dann habe ich die angeschrieben und das Glück war mir beschieden, dass ich dann da auch aufgenommen wurde in diesem Pool und mache das seit 2006, regelmäßig bis heute. Auch zwischenzeitlich war ich auch externer Berater für dieses Tool mit 7 Kollegen, wo wir bis zu 150 Projekte pro Jahr betreut haben und 180 Künstler, die wir betreut haben und dieses Tool weiterentwickelt haben, Impulse gesetzt haben, die Künstler weiterentwickelt, indem wir sehr eng mit denen auch die Projekte begleitet haben und angeguckt haben und eben auch unsere eigenen Projekte gemacht haben. Und seit ein paar Jahren ist ja auch offensichtlich die Sparkasse auf die Idee gekommen, dass das vielleicht ein sinnvolles Projekt sein könnte, weil es eben sehr, sehr intensiv ist. Also en passant zwischendrin natürlich auch alle Themen, wie gehe ich mit mir selber, wo sind meine Grenzen, wo ist mein Mut, irgendwas zu tun, auch mit, weil es ja so mit der Persönlichkeit zu tun hat. Und das aber immer unter dem, wir haben ein Thema, wir haben einen Stoff, mit dem wir arbeiten, wir haben möglicherweise einen Text, müssen aber zum Teil noch Text dazu schreiben, den sie auch mit ihrem füllen können. Und all diese Themen werden dabei mit bearbeitet. Und am Schluss hat man dann auch ein Ergebnis, dass man, und das ist das ist wahrscheinlich der schönste Lohn, dass man auch noch für das, was man gemacht hat, Applaus bekommt.
Und kriegt man das heutzutage schon.
genau. Und dass man auch die Chance hat, sagen wir mal, eine Stunde, dass man da oben etwas performen kann und auch Themen ansprechen kann, die einem am Herzen liegen. Und da unten sitzen, selbst wenn es Führungskräfte sind, die dann einfach für diesen Zeitraum nur mal zuhören und nur also da sind und sich aufmerksam das was sie da oben auf dieser Bühne erleben, dann erstmal aufnehmen. Und dann kann man ja hinterher über vieles reden. Und das ist, glaube ich, so, diese Packung und diese Mischung, was da drin steckt, ist einfach ein sehr hilfreiches Tool, beziehungsweise ein Projekt, was junge Menschen heutzutage, bin ich fest davon überzeugt, immer noch nach wie vor weiterbringen. Mhm. Und ich finde es schade, dass das nicht mehr Unternehmen auch machen. Also nicht nur, dass ich da einen Job hätte, aber egal. Das ist das eine. Aber weil ich so sehr davon überzeugt bin, finde ich es klasse, wenn das andere Unternehmen das nutzen würden. Und auch wenn man denkt, Theater ist so eine alte Form, sie ist aber sowas von aktuell und nach wie vor lebendig. Und das ist nicht, hat nichts Altertümliches dran. So.
Mhm. Ja, also natürlich, also wenn der DM, ja, den wir wahrscheinlich alle kennen, so lange auch dran festhält, muss ja auch was dran sein. Du hast gesagt, ihr habt dann feste Themen. Und mit festen Themen ist gemeint, ihr habt dann ein Stück oder ihr habt feste Themen beispielsweise dann für die Azubis, dass man sagt, okay, man möchte jetzt am Auftritt, an der Kommunikation, am Teamwork arbeiten. Worauf bezieht sich das?
Also sagen wir mal, bei diesem Coaching-Format, was ich für die Sparkasse mache, dann hat es genau diesen Charakter. Das sind dann so Angebote, wo ich dann auch verschiedene Improvisationen mit denen mache, wo wir auch irgendwie schauen, dass wir zum Beispiel Themen, die sie mitbringen, also aus ihrem Kontext oder sowas, wo sie was nicht verstehen, dann zum Beispiel auch spielen, also richtiges Spielsetting machen. Und da gab es schon sehr viele erhellende Momente, aber auch eben an Kommunikation arbeiten und so. Bei den richtigen Themen, die jetzt so mit Theater zu tun haben, dann haben wir schon eher was so fremd ist, also einen wirklichen Theatertext. Ich habe zum Beispiel Anfang des Jahres haben wir bei der Sparkasse Antigone gemacht, da mal in 4 Tagen auf die Bühne gebracht. Wir hatten aber auch schon Sommernachtstraum und so. Schon so Themen, wo es entweder um Liebe geht oder bei Antigone war es um das Nein sagen, wie wenn ich eine innere Überzeugung habe, sich hinzustellen, das Nein zu sagen. Und während diesem Projekt haben wir auch immer wieder so Diskussionen gehabt über, wie ist das denn heute? Und wo fängt denn unsere Grenze an? Wo würden wir denn aufstehen und würden mal Nein sagen? Und zum Teil sind daraus auch Texte entstanden, die wir dann noch zwischendrin reinmontiert haben. Also so, dass dieser aktuelle Bezug und auch der Bezug zu diesen Menschen, die das jetzt gerade machen, auch irgendwas einen Widerhall auf der Bühne findet, nicht nur, dass sie das spielen. Und so wird es einfach eine lebendige Erarbeitungsform, dass es nicht nur trocken ist, ja, hier ist der Text, lern das, wir arrangieren das Ganze. Das ist jetzt ein bisschen banal. So könnte man sich es auch vorstellen, aber darum geht's nicht. Also das heißt, da fängt das ist dieses Erleben und Lebendige eben an. Und daraus ist dann gerade mit dem Tag, dem letzten Tag, dem 5. Tag, wo man das Ganze dann sehr akribisch auswertet und sie auch nochmal sprechen lässt, wie sie diesen ganzen Prozess erlebt haben, da kommt nochmal ganz, ganz viel, was sie versuchen dann in Worte zu fassen. Eine Erfahrung ist zum Beispiel auch überhaupt das, was sie da innen erleben, ihre Gefühle, die Anstrengung, die Furcht vor etwas zu tun oder so, wenn sie das in Worte fassen, also nicht nur mit den Begrifflichkeiten versehen, sondern dann auch beschreiben lernen, da ist schon sehr viel, dass ihre Kompetenz, sich zu äußern, ja auch wächst damit. Den Mut zu haben, auch das, was in mir passiert und ehrlich zu von den anderen, die das Ähnliche erlebt haben, aber auch unter Umständen was anderes erlebt haben, dann auch da zu äußern und das Vertrauen zu haben, dass es nicht irgendwie, wie es ja auch in Schulen vorkommt, wo man das eher vermeidet, weil man dann irgendwie so, jetzt wirst du zum Mobbing-Opfer. Und diese Muster, die irgendwie zum Teil eben aus der Schule geprägt sind, auch auflösen kann und sagen kann, okay, da wächst jeder so ein neues Zutrauen zu den anderen Menschen, weil die haben genauso auch zum Teil in den Übungen sich zum Affen gemacht, aber es hat Spaß gemacht.
Okay. Ja, ich hab jetzt direkt zwei Fragen und die betreffen quasi den Verlauf von sowas. Und der Verlauf, man plant ja etwas, wie es ungefähr sein könnte, und dann ist aber der Weg ganz selten so, sondern der Weg, der ist irgendwie so, man geht wieder zurück und alles. In wie viel Prozent der Fälle ist es so, wie du es planst mit deiner Erfahrung? Und wie oft ist es ungefähr so, dass es ganz anders kommt?
Also du sprichst das schon richtig an. Meine Erfahrung sagt mittlerweile, also am Anfang hatte ich immer das gehofft, dass man da irgendwie so diese nötigen Steps dazu macht und dass das so, das ist die Hoffnung. Aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, das funktioniert nie. Und ich muss mir eine andere Einstellung und eine andere Wahrnehmung dazu zulegen, dass ich damit gut umgehen kann und sehr wach bin. Was mir immer hilft, ist, ich durchdenke vorher ein Projekt komplett, von Anfang bis Ende. Mhm. Also ich habe das einmal so im Kopf dann durchgespielt, was alles passieren könnte und wie die Tage aussehen können und so. Und das hilft mir, weil dann kann ich abweichen, weil ich kann auch immer wieder zurückkehren. Ich weiß, in welcher Struktur ich mich befinde und dann kann ich auch nochmal wieder zurückkehren, kann aber auch neue Sachen einfügen. Und ich habe mittlerweile einen guten Instinkt dafür, dass es dann am Schluss auf den Punkt kommt. Beispiel, bei diesem Projekt, was ich jetzt gerade in Worms abgeschlossen habe, hat mein Musiker, wir haben komplett die Musik selber produziert mit den Jugendlichen zusammen. Wunderschöne Musik. Und der sagte mir noch an dem Montag in der letzten Woche, hat es mir nicht gegenüber geäußert, das hat er erst im Nachhinein, aber ich hatte das gemerkt, dass er so ein bisschen Sorge hat, schaffen wir das? Kriegen wir das am Schluss alles zusammen? Und ich habe ihm gesagt, alles wird gut. Am Schluss sagte er so, wie faszinierend er das fand, dass es genau so stimmt. Klar, steckt da von mir viel Erfahrung dahinter und auch die letzte Woche war sehr geprägt davon, dass ich auch immer wieder den Plan anpassen musste, ändern musste, auf bestimmte Gegebenheiten reagieren musste und das ist in allen Projekten so. Und mittlerweile habe ich da eine gute Ruhe, dass ich irgendwie sehr wach bin, aber weiß irgendwie so, okay, wo muss ich zum Beispiel etwas anziehen, wo brauche ich aber auch, dass ich den Raum wieder gebe, weil eine Diskussion unter Umständen wichtig ist. Also für das Verständnis. Also mir ist es immer ein Anliegen, mit der Gruppe, mit der ich arbeite, dass ich sie ein bisschen schlauer mache. Also dass sie selbst wirksam tätig werden können, dass sie das mitdenken können und dass sie auch was anbieten können. Also dazu muss ich sie ein bisschen schlauer machen, als dass ich nur sage, okay, du machst jetzt das und das und das. Davon habe ich nicht viel. Also schlauer im Sinne von, dass sie verstehen, mehr Einblick haben in das, was sie da gerade tun könnten. Und dass ich ihnen da einen Einblick gebe, womit sie selber tätig werden können und wo sie auch selber mitdenken können. Und dann funktioniert das schon, weil das Wunder ist immer an Selbstwirksamkeit. Auf einmal kriegst du etwas zurück, wenn du das tust, was du vorher nicht vermutet hattest. Und das ist was ganz, ganz Wunderschönes, weil ich nehme sie ernst und sie nehmen mein Anliegen ernst. Und sie helfen dann genau an den Stellen, wo es wichtig wird, wo sie merken, ja klar, wir haben irgendwann am Schluss einen Termin, den müssen wir halten. Also müssen wir auch selber was dazu beitragen und mithelfen. Das heißt nur irgendwie, ja, seine Abläufe klar zu kriegen und vielleicht seinen Text zu lernen. Könnte helfen.
Nicht alles nur irgendwie freestylen und okay.
Genau.
Ja, das war meine erste Frage, ne? Wie du quasi mit diesem Verlauf umgehst, um dann oben anzukommen. Jetzt gibt's da aber auch noch Menschen, die eine Verantwortung zum Beispiel für die Azubis haben. Nennen wir sie mal Ausbilder. Und wie gehen die in aller Regel mit diesen Verwirrungen aus? Ne? Also ein kleiner Umweg hier, der wieder ein bisschen mehr Wissen bringt, ein bisschen eine extra Meile hier. Wie nehmen die das wahr, wenn die dich, sag ich mal, das erste Mal sehen. Ne? Wenn die das natürlich schon mal erlebt haben, ist es alles harmonischer. Aber so beim ersten Mal, wie begegnen die dir?
Also man merkt schon, wenn sie es zum ersten Mal machen, merkt man ganz, ganz viele Fragezeichen. Weil sie, sagen wir mal, sie kennen Seminarformate, die dann irgendwie für Teambuilding sind und so, die kennen sie und die sind ihnen vertraut und solche Formen von im besten Sinne auf Augenhöhe arbeiten, wie wir das machen, das ist ihnen jetzt nicht per se fremd, aber sie können sich manches noch nicht so entschlüsseln und die haben dann immer wieder Fragen. Und ich sage Ihnen auch am Anfang, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne, auch wenn es nur eine Verwirrung ist, es gibt da keine blöde Frage. Wenn ihr was nicht versteht oder wenn es euch irgendwie komisch vorkommt, dann, weil ihr müsst es auch verstehen, weil irgendwann bin ich weg. Und das heißt, alles das, was unter Umständen noch Monate später an Effekten auftaucht, wäre ja schön, wenn ihr das einsortieren könnt, wenn ihr die Auszubildende begleitet und das bezieht sich so auf dieses Projekt. Dann wäre es schön, wenn ihr das einschätzen könnt, weil dann könnt ihr auch irgendwie etwas mitnehmen und nicht nur sagen, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht oder so. Und also auch die schlauer zu machen. Im besten Falle kommen sie und ich nehme sie dann auch gerne ernst im Sinne von, wenn ihr schon da seid, dann macht er mit. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel ein Warm-up machen, dann, dass ich sie auffordere, auch sehr toll, wenn ihr mitmacht. Ja. Und auch wenn ihr kommt und wenn ihr so, die haben ja nicht immer Zeit und begleiten nicht immer, also dass sie vor Ort sind und dann auch in dem Projekt mit drin sind. Das heißt, sie kommen immer nur so punktuell. Ich rate Ihnen immer, bringt genügend Zeit mit, dass ihr ein bisschen mehr als eine Stunde oder sowas, dass ihr ein bisschen das Ganze begleitet, damit ihr einfach wahrnehmt und die Menschen seht und auch so ein bisschen so einen Prozess einschätzen könnt. Damit ihr euch ein eigenes Bild davon machen könnt. Und das ist ganz, ganz wichtig für eure Arbeit.
Mhm. So. Okay. Du hast ganz zu Beginn gesagt, dass, ich glaube, du hast es so formuliert, dass Menschen was aus sich machen können. Ja, deine Arbeit. Ja, also so dieser Anspruch. Was sollen denn gerade Azubis aus sich machen, so in deinen Augen? Was wäre gut?
Wow, das ist eine gute Frage. Eine sehr komplexe Frage.
Ja.
Also zum einen vielleicht vorweg, ich glaube und bin davon überzeugt, dass Persönlichkeit veränderbar ist. Also es gibt immer wieder, dass es so eine Äußerung gibt, ja, so bin ich halt. Das ist okay, das ist auch legitim, dass jemand das sagt, weil er jetzt entweder gerade nicht in dem Move ist, sich verändern zu wollen und auch nicht vielleicht den Sinn dahinter sieht und so, aber wir verändern uns täglich. Also mit all dem, was wir tun und über die Zeit hinweg, ist immer auch Ereignisse, die wir auch nicht irgendwie uns gewünscht haben, aber die eintreten und mit denen wir umgehen müssen, das prägt uns und das verändert auch unsere Persönlichkeit im Laufe unseres Lebens. Davon gehe ich aus. Und das, was ich mir erhoffe, was Auszubildende in ihrer Ausbildung bekommen, und ist, dass sie nicht nur das nötige Fachwissen mitnehmen und mitbekommen, sondern dass sie auch etwas, weil es ist eine Riesenveränderung von der Schule zur Arbeitswelt. Und natürlich wissen wir heute alle, es gibt keine Lebensläufe, die nur noch irgendwie dann. Er hat die Ausbildung gemacht und dann ist er irgendwie 40 oder 50 Jahre in dem Unternehmen geblieben. Die meisten sind mittlerweile, dass sie irgendwie auch Veränderungen mitnehmen und Veränderungen machen. Also, und heute wird es immer relevanter, dass sie eben auch in der Zusammenarbeit auch kommunikativer sein müssen. Sie brauchen ganz andere Fähigkeiten als nur das reine Fachwissen. Und das weiß man auch mittlerweile. Und da wünsche ich mir in der Ausbildung, dass dem auch Rechnung getragen wird und dass dort auch Bestandteile in der Ausbildung sind, die genau das fördern und die genau das ihnen vermitteln und in denen sie, womit sie sich auseinandersetzen können und in Räumen, in denen sie auch ehrlich und offen darüber sprechen können, was sie bewegt, was auch Probleme für sie sein könnte. Und da würde ich mir wünschen, dass das dieser Weg einfach weitergeht und dass sie, das finde ich so ein neben dem wirklich Essentiellen, was Fachwissen ist, wichtiger Bestandteil, den es heute in der Ausbildung haben soll.
Mhm. Mhm. Ja, da sind wir wieder derselben Meinung.
Ja, das hatten wir schon mal in dem letzten Gespräch, sind wir da auch schon mal an diesem Punkt gelandet.
Ja, genau. Dass man sich da die Zeit nehmen muss, ja, in der Ausbildung, ja, weil es einfach auch so, ja, es ist eine magische Zeit, ne? Man hat diesen Übergang von Schule, dann wirklich, wie du sagst, ins Berufsleben. Es ist, es ist nicht vergleichbar und es prägt einen doch sehr, sehr, sehr nachhaltig. Mhm. Das Theater hat dich auch irgendwann geprägt. Wann bist du denn das erste Mal mit dem Theater in Berührung gekommen?
Also ursprünglich, ganz doof gesagt, ich habe irgendwann mal die Hand gehoben in einer Sitzung. Und das war sozusagen der Startschuss, dass ich irgendwie viel mehr mit dem Theater zu tun hatte, als mir damals irgendwie bewusst war. Und zwar war ich, eigentlich habe ich nur Technik gemacht für eine Studentengruppe, als ich studiert hatte. Und irgendwann ist unser Schauspieler ausgestiegen, der die Gruppe bis dahin geleitet hatte, weil er irgendwo anders ein Engagement bekommen hat. Also er konnte das nicht mehr weitermachen. Und dann weiß ich noch, da hatten wir eine Krisensitzung und wie geht's Ihnen jetzt weiter? Was machen wir denn jetzt? Und hat denn jemand eine Idee? Und dann habe ich irgendwie die Hand gehoben und gesagt, ja, ich hätte da eine Idee und hatte auch schon eine Idee für ein Stück. Irgendwie einer flog übers Kuckucksnest, weil ich den Film faszinierend fand. Und alle waren dann erstmal erstaunt. Aber irgendwie ist es dazu gekommen. Sie haben gesagt, ja, dann machen wir das. Und dann mach das mal mit uns. Und dann kam so das nächste Ereignis. Damals hatte ich noch wirklich gar nichts, eine Ahnung. Ich hatte nur so einen Instinkt. Dann habe ich selbst das war noch quasi zu DDR-Zeiten, dann habe ich irgendwie am Maxim Gorki-Theater angerufen in der Dramaturgie. Ich hätte ja auch beim Verlag anrufen können, aber egal. Ich habe dann beim Maxim Gorki, weil ich wusste, da spielen die das noch. Und die muss gedacht haben, da ruft ein Alien an. Und mit der Frage, ob sie mir denn mein Exemplar von ihrem Stück schicken könnten. Mhm. Eine kurze Pause meinte sie, ja, okay, schick dir das zu und wenn du es dann hinterher nicht mehr brauchst, dann schickst du es einfach wieder zurück. So, ja, prima. Und dann war es auch 3 Tage später, war das Ding auch da. Aha. Und dann haben wir das auf die Bühne gebracht. Und das war so mit ein ganz starker Impuls, dass ich gesagt habe, mich interessiert das. Damals habe ich Jura studiert. Mhm. Und das ist sehr trocken, hat zwar auch viel mit Mensch zu tun, aber doch recht trocken. Mhm. Und dass ich dann mich dem Ganzen viel mehr hingewendet habe und mich dem geöffnet habe und dann auch letztlich den Schritt dahingehend gemacht, dass ich das auch erstmal so voll ins Theater einsteige und dann, wie gesagt, so sich die Entwicklung wieder angeschlossen hat, dass es dann nicht nur in dem Profitheater war, sondern auch diese Form mit jungen Menschen zu arbeiten, aber auch mit und dann immer mehr auch mit Unternehmen zu arbeiten und auch da dieses Feld zu erweitern.
Mhm. Was hat dich da am meisten verändert? Was meinst du?
Tja, die Planbarkeit. Ich konnte, sagen wir mal, ab dem Zeitpunkt nicht mehr, solange du fest in einem Theater bist, ist das alles noch okay. Da kannst du ja, bis dein Vertrag ausläuft, irgendwie planen. Aber alles dann ist so, du weißt nicht, wie dein Leben verlaufen wird. Mhm. Und damit umzugehen, war dann schon ein spannender Prozess mit dieser Unsicherheit und das ist, wo wirst du irgendwann mal landen und so. Das, diese Ungewissheit, das prägt einen schon sehr. Und das ist der eine Aspekt. Und dass man damit lernt, gut umzugehen. Und das zweite ist Vergänglichkeit. Also es ist immer damit geprägt, wenn du eine Produktion fertig hast, dann hast du sehr intensiv mit einem Team gearbeitet, mit Menschen gearbeitet. Und dann musst du auch irgendwann loslassen. Also du kannst es nicht festhalten. Das ist eine Zeit, die du intensiv und das stößt einen immer mehr auf den Punkt, vielleicht in dem Jetzt zu sein. Also das zu genießen, wo ich gerade bin, mit den Menschen, mit denen ich gerade zu tun habe und da meinen ganzen Fokus hinzusetzen und zu merken, das ist jetzt wichtig. Und das heißt nicht, alle anderen Sachen sind ausgespart. Ich habe auch eine Lebensgefährtin und so. Aber da auch mich, meine ganze Kraft reinzusetzen und für die präsent zu sein. Und es gibt so einen schönen Satz von einem Coach, dem Gunter Schmidt, systemischer Coach, der sagte immer so, mir muss es erstmal gut gehen. Wenn er in Coaching geht. Ich dachte mir so, ja, aber du bist ja für deinen Coachie da. Ich dachte, ja, das stimmt, aber ich kann ja nur für den gut da sein, wenn ich irgendwo in mir bin und wenn ich mit mir zufrieden bin. Und das ist schon auch was ganz, ganz Wichtiges, was ich über die Jahre gelernt habe. Klar muss es mir gut gehen, weil ich dann auch wirklich in meiner Kraft stehe, diese jungen Menschen, die vielleicht unsicher sind und so weiter, eben wirklich in dem Moment, wo sie Hilfe brauchen, auch gut zu begleiten.
Aber das stelle ich mir schwierig vor, ne? Also wenn man da jetzt hier beim Nibelungenstück ist und ist da, du hast vorhin was vom Camper gesagt, ne? Dann ist man weg von zu Hause und da in seiner Kraft zu bleiben, ist ja gar nicht so leicht, ja, wie man das dann so auch sagt.
Ja, also der Camper ist ja meiner und das ist so ein Stück zu Hause mitnehmen. Also ich glaube, es wäre was anderes, wenn ich in einem Airbnb gewohnt hätte, was ich auch ursprünglich mal dachte. Aber auch zu merken, dass ich mir das irgendwie, dass es ich auch Selbstfürsorge für mich betreibe, dass es mir gut geht und ich dafür sorge, dass das okay ist und dass ich auch mein Arbeitsumfeld so gestalte. Das ist schon, also da gehe ich nicht achtlos drüber, sondern das ist mir schon wichtig dann in dem Moment.
Und also, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du hast quasi Jura studiert und dann hast du nebenher die Technik gemacht, also Ton, Licht wahrscheinlich, sowas. Dann bist du da so reingestolpert. Und davor hattest du jetzt irgendwie übers Elternhaus oder über eine AG in der Schule oder so den Bezug zum Theater? Nö.
Also ich bin schon gerne ins Theater gegangen, ich mochte auch gerne Film, aber nee. Ich hatte auch während meiner Studienzeit habe ich irgendwann, weil ich einen Job brauchte, was alle Studenten brauchen, und habe ich beim Film gearbeitet, zuerst als Produktionsassistent und dann irgendwann habe ich die Produktionsleiterin entdeckt quasi. Gemerkt, ah, der ist nicht verkehrt, der Typ. Und dann bin ich Set-Aufnahmeleiter geworden und habe das auch jahrelang gemacht. Also so, um mir was dazu zu verdienen. Also dann habe dann von Fernsehshows, Aktuelles, Kinderserie, Tatort, andere Serien, habe ich alles Mögliche gemacht. Und habe dann auch in dieser Zeit habe ich dann auch Tanzunterricht genommen, Modern Dance genommen, also wo ich mich ausprobieren konnte.
Dann war das in Köln?
Nee, ich bin geboren und aufgewachsen in Saarbrücken, im Saarland.
Okay. Der
französischen Grenze.
Und da gab's die Möglichkeit, dann da zu studieren und zu arbeiten auch gleichzeitig.
Ja, also ich habe auch in an der Uni in Saarbrücken habe ich auch studiert, Jura studiert, bis ich es dann irgendwann abgebrochen habe. Ich war irgendwie kurz vorm ersten Staatsexamen und mir war klar, wenn ich das weitermache, dann muss ich jetzt, um durch das erste Staatsexamen zu kommen, muss ich jetzt in eine intensive Vorbereitung gehen und dann kann ich alles andere nebenher vergessen. Da war dann so meine Frage, ist das wirklich das, was du willst, was dich begeistert? Und da kam dann irgendwann die ehrliche innere Antwort, nee,
nein.
Irgendwie ist das, was so das mit dem Kreativen und mit Menschen zu tun hat, mit denen du konkret arbeitest, war dann ein ganz klares Ja dafür. Da habe ich eine Entscheidung getroffen und bin dann auch an Theater gegangen. Und ab da hat sich dann alles verändert. Und ich würde sagen mal, also das heißt ja nicht, wenn ich Jura fertig gemacht hätte, dass dann nicht trotzdem irgendwie ein krummer Lebensweg entstanden wäre. Keine Ahnung. Aber ab da ist, wenn ich jetzt von heute aus zurückblicke, würde ich sagen, das hätte ich mit viel, was da drin dann an Bewegungen, an Veränderungen stattgefunden hat, nicht gerechnet. Never.
Ja, das ist doch. Die sind die schönsten Geschichten.
Ja. Ja, noch dazu, damals irgendwie, wenn mir jemand gesagt hätte, irgendwie so, ja, dann werd doch Lehrer oder sowas, so ein Lehrerberuf, da kannst du ja auch Menschen entwickeln, so Schüler entwickeln, denen was beibringen. Ich sag, nee, das ist nicht, also ich war nie der Typ für dieses Schulsystem. Anderes hätte ich vielleicht irgendwie akzeptiert, aber
Ja.
Und letztlich, was mache ich heute? Eigentlich mache ich ja etwas, was dem ähnlich kommt, nur auf einem anderen Wege.
Ja.
Also ich bringe ja auch Menschen was bei oder ich öffne ihnen etwas und zeige ihnen irgendwelche Möglichkeiten, statte sie auch mit dem möglichen Wissen dazu aus, wie sie weitersuchen können. Letztlich mache ich ja was Lehrerhaftes. Aber wenn mir das jemand vor 30 Jahren gesagt hätte, dann sagst du, stimmt's.
Ja, wir haben den Vorteil, wir haben kein Pausenklingeln, wir haben keinen Lehrplan und wir haben keinen Kollegen, der uns irgendwie schimpft, wenn wir vom Thema ein bisschen abweichen und was anderes den Menschen beibringen. Ne?
Nö, außer ich habe Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, die dann irgendwie sagen, ja, bist du sicher, dass du das so machen willst? Also ich habe dann schon Kollegen, die dann mir auch mal, also auch kritisch mit mir umgehen und da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich irgendwie vertrauensvolle Menschen habe, denen ich vertraue, die aber auch mich beobachten und auch mir Hinweise geben oder mich auch kritisch mal mit mir kritisch ins Gespräch gehen. Das ist schon ganz, ganz wichtig. Also sonst läuft man ja auch selber in seinem eigenen Saft. Das wäre auch nicht gut.
Nee, gar nicht. Gerade wenn man so ein Ausbildungskonzept schreiben muss, ne, dann hat man ja auch immer die Wahl, was nehme ich Gutes aus der Vergangenheit mit rein und was probiere ich wieder Neues aus? Wie hältst du das, wenn du so ein Konzept zum Beispiel neu aufsetzen musst?
Also ich vertraue da einerseits auf meine Erfahrung. Ich habe zum Beispiel in den vielen, vielen Projekten, die ich mittlerweile gearbeitet habe, und das sind jetzt wirklich sehr, sehr viele, ob das jetzt für DM ist, ob das andere Kontexte sind, ich habe nie zweimal das Gleiche gemacht. Also, dass ich dann immer noch mal mich dran setze, überdenke, hat das noch was mit der Zeit zu tun und so, und mich damit noch mal beschäftige, weil ich habe mich ja entwickelt, ich habe mich weiterentwickelt, also da nochmal einfließen zu lassen, was ich dazugelernt habe, wie ich das heute sehen würde, wie ich das anders machen würde. Und das macht mir dann auch Spaß, also da nochmal reinzugehen. Und dann ist es auch wieder etwas, was in dem Moment, wenn ich es dann umsetze und auch wiederum mit den Menschen, die dann in dem Moment in einem Projekt, in einem Workshop, in einem was auch immer sind, spüren, weil das sich frisch für die auch anfühlt und nicht irgendwo, ja, der kaut etwas wieder, was er schon mal vor Jahren gemacht hat, und das dann fühle ich mich dann auch wohler. Ja. Also nicht nur, dass es mein Ethos ist, aber so, ich fühle mich dann auch wohler und das ist auch eine bessere Kommunikation in dem Falle.
Ja. Nicht wie der Mathelehrer, der seine Unterlagen rausbringt und dann steht irgendwie das Datum von vor 10 Jahren drauf und du weißt, der legt immer wieder das Gleiche auf, der hat immer die gleichen Beispiele.
Ja. Und das würde auch im Grunde genommen auch, sagen wir mal, wenn man jetzt sich so die jüngere heutige Generation anguckt, würde auch nicht funktionieren. Also die fühlen sich dann auch nicht respektiert, weil man dann ja auch nicht sie wirklich in dem Moment irgendwie mit ihnen zusammenarbeiten möchte, sondern irgendwo mit einer Generation davor vielleicht unter Umständen das irgendwann mal entwickelt hat.
Ja.
Und diese jüngere Generation ist da schon sehr kritisch und das finde ich auch gut, dass sie da auch viel kritischer damit umgeht und das hinterfragt, was ihnen da dargeboten wird. Und das finde ich, ist ein gegenseitiger Respekt. Und wenn sie merken, das ist was jetzt speziell für sie und für die heutige Zeit irgendwas damit zu tun hat, dann fühlen sie sich auch respektiert, weil es nicht so an ihnen vorbei ist.
Ja. Ja, das habe ich so noch gar nicht betrachtet, ja. Aber genau, so ist es ja, ne? Ist, wenn wir den Mathelehrer wieder nehmen und da steht 1995 drauf und der legt mir sein wie hieß es, Overhead, die Overhead-Folie irgendwie auf, dann denkst du auch so, hallo? Ja, also bin ich's nicht wert, dass du das vielleicht mal rekapitulierst und neu machst?
Ja, also gerade weil es das Beispiel mit dem Mathelehrer ist sehr, sehr gut, finde ich. Und ich mochte schon damals, als ich in der Schule war, selber in der Schule war, mochte ich schon nicht, wenn die Lehrer irgendwie nur ihren Stoff abspulen. Sondern ich sitze hier meine Zeit ab, er investiert seine Zeit, ja, dann lass uns doch irgendwie gut miteinander. Ne? Also nicht nur, dass du mir irgendwie das Wissen hier auf den Tisch knallst, dann kann ich auch ein Buch lesen. Also da brauche ich das nicht. Also da stehen in einem Raum stehen minimum 2 Menschen. Im Zweifelsfalle sind wir da irgendwie um die 30 oder so, die dann da sind. Und es sind immerhin Menschen. Und man könnte es geschmeidiger gestalten, wenn es nur darum geht, dass du jetzt sich mit irgendeinem Wissen beschäftigen musst. Da muss nicht da vorne jemand stehen, der dir das vermittelt. Man soll das eben auch vermitteln, wenn ich mir nahe bringen. Bestes Beispiel, ich habe einen Sohn, der ist mittlerweile 18 und sein großes Manko ist Mathe. Und wir kämpfen da schon seit Jahren, dass ich darauf aufmerksam mache, irgendwie da läuft irgendwas nicht gut. Also wenn klar kann es auch sein, dass jemand da keinen Zugang zu findet und dass es ihm egal ist oder sowas, aber das ist es eigentlich nicht bei meinem Sohn. Und ich kreide so an, dass es eben eine Frage der Vermittlung ist. Und wenn es nicht ankommt und wenn es nicht bei meines Erachtens 80% der Menschen in irgendeiner Weise Fuß fassen kann, so ein Wissen oder einen Zugang dazu zu finden, dann läuft irgendwas falsch. Das kann nicht sein, dass man dann sich hinten zurücklehnt und sagt, na ja, dann hat er irgendwas auf dem Weg verpasst, dann ist es halt so. Ja, dann findet auch den Anschluss nicht. Das ist die beschissenste Aussage, die man dann in dem Falle bekommen könnte.
Definitiv, ja. Aber also ich kenne viele Lehrer, ich weiß um die Rahmenbedingungen.
Das heißt, nee, nicht falsch verstehen. Also das heißt nicht, dass ich per se Lehrer irgendwie verdamme und das Schulsystem nicht. Ich finde einiges auch Gutes da dran und ich weiß auch, es gibt gute Lehrer, die sich sehr, sehr bemühen und die auch wirklich versuchen, in all dem irgendwo Mensch zu bleiben und was zu vermitteln. Und die schätze ich auch sehr. Und auch selbst die tun sich aber schwer damit, dass es systemische Probleme gibt, die sie nicht lösen können. Und sie versuchen, das Beste daraus zu machen. Und ich finde irgendwie, wir könnten schon viel mehr am Schulsystem für die heutige Zeit reformieren. und hätten, würden sehr, sehr davon profitieren.
Die letzten Reformpädagogen, die sind schon auch eine ganze Ecke her.
Richtig, richtig. Und die Ansätze, die es in den vergangenen, lass mich kurz nachdenken, glaube 30 Jahren gegeben hat, da ist nicht viel Gutes bei rumgekommen, also wo man versucht hat, was zu verändern. Und ich glaube, mittlerweile gibt es genügend Beispiele, sei es jetzt hier in Deutschland, sei es in ganz Europa, wo man sich was abgucken kann. Und da müssen wir nicht jetzt das Rad komplett neu erfinden, sondern wir können uns sehr gerne inspirieren lassen und gucken, was wir davon in welcher Region umsetzen können.
Ja, jetzt stelle ich mir das so vor. Also ich war bei deinen Seminaren noch nicht dabei, aber du kommst an, erster Tag, und dann steht irgendjemand so da, ne? Verschränkte Arme, irgendwie immer ganz weit hinten im Eck. Ne? Wie schafft man es, solche Menschen dann irgendwie dann auch rauszukitzeln, dass die da Spaß haben, dass die auch mitsprechen wollen, also eine Mitsprache dann haben wollen, weil irgendjemand in der Gruppe, der stürzt sich ja wahrscheinlich drauf, ne? Und dann hinten im Hintergrund, zweite oder vielleicht sogar dritte Reihe, gibt es ja die Passiven. Was ist so deine Erfahrung, Uwe?
Ich habe da den Vorteil, dass ich ja irgendwie mit Theatermethoden arbeite und man, du kennst sicherlich, kennst du auch absurde Interventionen. Und dass ich durch Spielformen eben die Menschen in Bewegung bringe. Und wenn die sich anfangen, schon mal in irgendeiner Form irgendwie zum Affen zu machen und da alle mitmachen, da gibt es ja auch so eine gewisse Gruppendynamik, oder dass man dann irgendwie mitmacht, das ist halt der Deal. Und dann kann das Ganze irgendwie Spaß machen und das macht locker und das weicht auf. Und ich sehe dann auch andere Seiten an denen, der da am Anfang irgendwie hier so mit den verschränkten Armen stand und sich eher so zurückhält.
Ja.
Das darf er ja auch gerne sein. Er darf skeptisch sein und er darf erstmal vorsichtig sein und will sich auch nicht sofort zeigen. Und das ist ein Prozess, der kann auch unter Umständen erst am zweiten Tag oder am dritten Tag sich auflösen. Manchmal passiert es auch erst am letzten Tag, dass er dann so das fallen lässt und darauf zugeht und das auch den Tag danach, wenn wir das auswerten, dann auch beschreiben kann und sagt irgendwie so, ich war ja am Anfang, war das ja nicht so mein Ding. Das ist völlig okay. Und der dann aber gemerkt hat, okay, ich kann so viel tun und so viel zulassen, wie es für mich gut ist. Und mein Gegenüber, also ich jetzt in dem Falle, der sieht das auch und der stellt mich dann nicht gleich am ersten Tag schon in der ersten Viertelstunde so ins Zentrum und was für ihn dann sowas wie jetzt wird er so auseinandergenommen. Gefühlt wäre, sondern ich lasse ihm Zeit, aber ich habe ihn auch im Blick und das lasse ich ihn auch spüren, dass ich ihn auch im Blick habe und dass ich ihn nicht irgendwie auslasse und dass ich da bin, ihm auch meine Hilfe anbiete. Auch mal, wenn mal eine Pause ist, mal mich neben ihn setze, auch ins Gespräch komme und so. Und so entsteht auch ein Vertrauen und ein Zutrauen. Und das genießen sie und da sind sie dann auch irgendwann bereit. Und dazu arbeite ich total gerne mit Humor. Ich habe mal einen Buddhisten in der Schweiz mal gesehen, Sogyal Rinpoche, der ein Lama, und das ist auch so, der ist ungefähr etwas über 1,60 groß, der Mann, ein sehr würdevoller, respektvoller Mensch, schlau noch dazu. Und der aber ständig mit so einem Humor seine Vorträge gebracht hat. Die Leute haben andauernd gelacht und sie hatten so ein fröhliches Gesicht und so. Und dann wurde er auch gefragt, warum er denn so mit Humor arbeitet. Und irgendwelche Kollegen nannten ihn auch schon Buddha's Entertainer. Und dann sagte er, ganz schlau, wie ich fand, ja, wissen Sie, wenn ich die Menschen zum Lachen bringe, dann haben sie zumindest den Mund auf, dass ich ihnen die Pille der Weisheit hinterher schieben kann. Und das stimmt. Also, ja, genau. Und auch viele von den Geschichten, über die wir dann gelacht haben während diesem Vortrag, war dann so, du hast gelacht und dann war das aber so ein charmanter Übergang, dass er dann auch, dass er die Geschichte nicht nur erzählt hat, damit er uns zum Lachen bringt, sondern sie erzählt was, diese Geschichte. Mhm. Und das ist mir ja sehr, sehr eingegangen und das ist auch etwas, was ich heute sehr, sehr mag. Mhm. Also diese Geschichten, und ich nutze das auch während meinen Workshops oder Seminaren und so, nutze ich das auch, dass ich diese Geschichte, weil sie was Konkretes ist und was Konkretes damit auch erzählen möchte. Mhm. Und entweder sind das eigene Erlebnisse oder sind wirkliche Geschichten und so. Und das lockert auf und das schafft auch Vertrauen, weil es vielfach etwas sehr, sehr Menschliches ist, was da passiert. Und dass ich eben so ein bisschen diese Verkrampfung oder dass man nicht so wirklich was herzeigen möchte oder dass man sich nicht wirklich zeigen möchte oder so, dass ich das nehme. Dass es schön ist, wenn, egal wer du bist, wenn du mitmachst und etwas loslässt, dass du diese Verkrampfung loslässt, dann erscheint da ein ganz, ganz schöner und ein wunderbarer Mensch. Mhm. Und dafür bin ich dann immer dankbar, wenn das passiert.
Ja. Ja, fantastisch, weil du hast dann deine 4 Tage manchmal, ne, wo du mit denen arbeiten kannst. Dann muss es zu einem Auftritt kommen. 5. Tag ist Reflexion und sagst da, dann nehme ich mir dann die Zeit. Ja, weil andere Menschen haben 2,5 oder 3 Jahre und sagen, wir haben für sowas keine Zeit.
Ja, ich finde, Reflexion ist ganz, ganz wichtig. Also, das ist so, indem, dass sie wahrnehmen und auch akzeptieren, dass sie was Gutes gemacht haben. Mhm. Ich versuche es mal so zu beschreiben. Es ist in der heutigen Zeit, und das ist schrecklich, finde ich, sind wir so gepolt, dass wir Kritik sofort annehmen. Also jemand äußert irgendwas Kritisches und wir sagen sofort, es macht was mit uns. Meistens berührt es uns und meistens trifft es uns, entweder ungerechtfertigt oder wie auch immer. Aber wir haben wenig, dass wir Filter dafür haben. Mhm. Im Gegensatz dazu, was Positives, ich mache dir ein Kompliment. Ich sage etwas Positives über dich. Mhm. Braucht viel mehr, bis es ankommt. Braucht viel mehr, also dass ich das ausschmücke, dass ich eine ganze Geschichte darüber erzähle, bis ich an dir und an dem Gegenüber sehe, ah, da ist jetzt was angekommen, der fängt so langsam an, es auch ernst zu nehmen, dass ich ihn nicht verarschen will, dass ich auch von ihm nichts will, sondern dass ich ihm wirklich irgendwie was äußere, was eine Wahrnehmung von mir ist, was ich an ihm gesehen habe, was ich an ihm schätze und so weiter. Und das finde ich ganz, ganz schwierig und deswegen ist mir diese Reflexion auch wichtig, weil, ich drücke es mal sehr banal aus, aber das sage ich auch manchen, den Jugendlichen immer gegenüber, wir gehen zum Teil mit uns selber beschissener um als mit jedem Hund.
Ja.
Wie wir uns kritisch betrachten, wie wir, wenn wir unsere Gedankengänge irgendwie hier oben nachvollziehen, was wir uns da so alles vorschmeißen, was wir uns da denken, das ist, das würden wir mit jedem Hund finden wir irgendwie, wenn es ein schöner Hund ist. Eigentlich gibt es ja nur schöne Tiere, aber wenn wir den streicheln und so weiter, dann lassen wir etwas Gutes ihm und sind ihm zugewandt und alles Mögliche. Und wenn wir das genauso für uns übersetzen würden, wäre total toll.
Mhm. Ja, dann sprechen wir so. Sprechen wir manchmal im Kopf auch ganz schlecht mit uns.
Absolut. Voll, ja. Also sind wir irgendwie in einem Dialog mit uns selber, der nicht wirklich hilfreich ist. Und das zu üben, dass sie das auch nach außen hin äußern, auch gegenüber anderen, ist hilfreich, dass sie das vielleicht immer wieder mal machen und dass sie auch ihre Gedanken, die sie, wo sie sich selber was vorwerfen, wo sie sich selber klein machen und so weiter, dass sie das vielleicht ein bisschen abbauen. Und das wäre schön. Und deshalb ist es mir auch wichtig, dass sie sich da äußern können und dass sie das auch versuchen, irgendwie in Worte zu fassen, was sie da bewegen. Und dass ich auch die Chance habe, mich ihnen gegenüber zu äußern und zu sagen, was Positives. Es gibt so eine Übung, die finde ich klasse. Also, kennst du die? Das ist jetzt nicht eine warme Dusche, aber so ein Lobekreis. Kennst du das?
Kenne ich in verschiedenen Varianten, aber erzähl mal deine.
Okay. Du hast einen Kreis und jeder hat die Möglichkeit, dass er in die Mitte des Kreises geht und wir ihm etwas mitgeben, was wir an ihm schätzen, was wir an ihm erlebt haben, was wir wahrgenommen haben und so. Das ist keine wirkliche Reihenfolge, sondern das, was wirklich nach und nach den Menschen in den Kopf kommt. Mhm. Und in dem Moment hört der in der Mitte ist, nur zu. Mhm. Also alleine schon in die Mitte gehen ist für die manchen schon ganz, ganz schwierig. Aber, und auch da zu bleiben und nicht sofort wieder abzuhauen, ist auch ganz schwierig. Und andererseits ist es für die, die außen sind, irgendwie wirklich eine gute Beschreibung zu geben und eine ehrliche Beschreibung zu sagen, also ich finde dich toll, weil du das und das bist. Sondern das auch wirklich irgendwie auszuschmücken und auch ist auch eine Herausforderung. Also es ist beiderseits eine Herausforderung, da etwas wirklich Wertschätzendes zu äußern, was bei dem anderen ankommt. Mhm. Aber ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade nach solchen Projekten, wo auch die Zusammenarbeit sehr intensiv war, weil dann doch mit der Zeit viel Substanzielles kommt und sie auch wirklich sich bemühen, weil sie merken irgendwie, was das bedeutet, jemandem was Ehrliches und Gutes zu sagen. Und das ist, dass man nicht so aus der Hüfte schießen kann, sondern man muss es schon irgendwie formulieren können.
Man muss sich Gedanken machen und dann das in die richtigen Worte gießen. Ne?
Einerseits und von Herzen her sprechen.
Ja, stimmt.
Das ist dann in dem Fall wie eine schöne, ehrliche Umarmung, die nichts will, aber auch die einfach nur sagt, ich finde toll, dass wir zusammen was getan haben und dafür gerne eine Umarmung, eine körperliche Begegnung.
Ja, schön. Ja. Wir biegen so ein bisschen auf die Zielgerade, weil wir schon auch ein ganzes Stück dran sind. Aber ich habe mir vorhin so, da hast du gesprochen von Geschichten, ja, und natürlich im Theater erlebt man viele Geschichten, die kleinen und die großen, und daraus dann ja auch natürlich immer so eine Message, also wirklich eine Nachricht, die einen irgendwo auch bewegt. Uwe, hast du da eine Lieblingsgeschichte, irgendwas, wo du sagst, die hat mir selber viel, viel gegeben?
Gute Frage. Ich habe viele Lieblingsgeschichten, die auch immer wieder also zu mir finden, und ich versuche, Geschichten zu finden, die mich in der Phase, in der ich dann im Leben bin, irgendwie was mir was erzählen und mir was sagen. Ich mag Geschichten, die entweder groß pompös sind, ich mag Krimi-Geschichten, wo man dann so miträtseln kann und seine Wahrnehmung schulen kann.
Ja.
Ich mag aber auch die ganz feinen, menschlichen, alltäglichen Geschichten. Mir würde es jetzt schwer fallen, eine herauszugreifen, die ich favorisieren würde. Das hat sich über die Jahre... Doch, ich habe eine. aber das ist wirklich eine sehr persönliche. Mhm. Eigentlich zwei Geschichten. Das eine ist für mich nach wie vor noch die Parsival-Geschichte. Mhm. Das ist, hat aber mehr mit mir zu tun. Ich habe es auch bisher nur den Stoff nur einmal verwendet. Und das andere ist die Icarus-Geschichte, an der ich jetzt, glaube ich, seit 10 Jahren sitze, dass ich daraus mal endlich ein Musical mache und ich schon, was weiß ich, wie viele Varianten gemacht habe, Szenen geschrieben habe. Das sind so zwei Geschichten, die eigentlich ihren Ursprung sehr, sehr alt haben, mhm. aber die auch sehr viel mit mir zu tun haben. Und gerade so die in der Parsival-Geschichte, dass man den Gral schon mal gefunden hat und dann hat man es irgendwie ganz banal ausgedrückt verkackt. Und dann muss man sich auf die Reise machen, die man dann den Weg beschreiten muss oder will, weil man das wiederfinden möchte, weil man wieder dahin kommt. Und gerade diese Reise ist genau das Entscheidende, was die Veränderung bringt.
Ja.
Und bei der Icarus-Geschichte, was mich interessiert, ist so die Auseinandersetzung mit dem Vater und den Mut einerseits, die Gefährlichkeit andererseits, also den Mut zu fliegen, den Mut irgendwie auf Ideen zu kommen, weil die Idee mit den Wachsflügeln kam ja ursprünglich von Icarus selber. Er hat dann nur seinen Vater umgesetzt. Und den Mut zu haben, dann auch in diese Lüfte aufzusteigen und diese Freiheit zu genießen, dieses auf den Freiheitsflügeln, aber das ist eben auch irgendwo diese Freiheit auch Grenzen hat.
Mhm.
Und per se der Jugend schätzt man an Grenzen nicht unbedingt sehr. Das ist so grenzenlos, das ist auch ihr gutes Recht der Jugend, finde ich.
Ja.
Sonst würden sie ja gar nichts machen. Und aber auch der Vater, der zurückbleibt, der dann eben auf seinen Sohn schaut und sich mit seinem Sohn auseinandersetzt. Also ich habe beide Rollen, beide Figuren irgendwie, die ich in mir habe, deswegen macht es vielleicht für mich auch schwierig. Deswegen sitze ich immer noch, ich hoffe, dass ich irgendwann das Ding fertig kriege und daraus ein Musical gemacht bekomme, aber ich bin auf dem Weg.
Schön, schön, schön. Ja, den Icarus, den werde ich mir nochmal zu Gemüte führen, auf jeden Fall. Also werde ich auch was in die Shownotes reinpacken, so dass man da die Geschichte sich nochmal, ja, vielleicht auch anhören kann. Schön. Schön, schön. Vielen lieben Dank erstmal für die ganzen Einblicke, ja, in deine, ja. Nicht nur Arbeit, sondern auch Art und Weise, ja, wie du es machst, finde ich sehr, sehr schön und inspirierend. Ja, da merkt man die Erfahrung, die da spricht von 27 Jahren. Am Ende vom Podcast bringe ich die Gäste immer gern nochmal ins Schwitzen. Weil bei dem Podcast wird ganz häufig Werbung gemacht, ne? Und man wirbt dann für irgendwas, wo man gar nicht so dahinter steht. Und das ist dann bezahlte Werbung oft. Ja? Und wir drehen das Ganze einmal und wir machen hier unbezahlte Werbung für etwas, was du so gut findest, ja, dass du einfach so hier jetzt Werbung für machen würdest. Ne? Natürlich wäre es ein leichtes für ein Theater oder für deine Arbeit oder so. Aber gibt's irgendwas, was dich im Alltag so begleitet? Also das kann ein Buch sein, das kann eine App sein, das kann irgendwas, was du im Supermarkt kaufst oder im Drogerieladen. Gibt's irgendwas, was du so richtig gut findest und dafür hier an letzter Stelle noch Werbung machen magst?
Du hast gesagt, man kommt ins Schwitzen. Vielleicht nicht gerade ins Schwitzen, aber wofür würde ich denn ernsthaft werben wollen? Das ist eine gute Frage. Ja. Also, was ich toll finde, ich habe mal so ein Kartenset gefunden, was, also es ist kein Kartenset, sondern es ist ein Set, Da hast du einzelne Karten und auf jeder steht drauf. Also ich mag zum Beispiel, du gehst in eine Bäckerei und dann hast du eine Verkäuferin, die dich wirklich ehrlich, also nicht mit dem professionellen Verkäuferlächeln oder sowas, sondern die dich irgendwie ehrlich bedient. Ja. Spaß dran hat und auch ehrlich bedient. Und ich finde, das ist sowas Wertschätzendes, so Kostbares, dass jemand wirklich seinen Job gerne macht. Und ich hatte dann eine Weile lang, weil ich, mittlerweile ist das Kartenset leider leer, muss mir nochmal ein neues bestellen. Und so ein Kartenset, wo dann draufsteht, irgendwie so, ihr Lächeln hat meinen Tag gerettet. Mhm. Und ich hier die Karte rüberschiebe, die dann auch schön gestaltet war. Und auf der Rückseite steht, verwenden Sie die Karte so, wenn Ihnen so etwas widerfährt, geben Sie die Karte gerne weiter.
Ja, so eine Wanderkarte. So, ich,
so eine Wanderkarte, die aber diesen Moment irgendwie nochmal wertschätzt. Mensch, das, weil manchmal ist es so, ich brauche so eine Begegnung am Tag, die hat meinen Tag schon gerettet. Da kann der Tag anstrengend sein oder sowas, aber sowas macht mir dann Spaß und das ist so viel Energie und so viel, was mir wert, dass ich das auch gerne irgendwie dem anderen aufmerksam mache darauf, dass es mir was wert ist, dass ich das toll finde. Für sowas würde ich Werbung machen. Ich habe nur weiß im Moment nicht, von wem diese Kartensets sind. Aber das kann ich gerne nachreichen, wo ich das her hatte, weil das ist schon eine Weile her, dass ich diese Kartenbox mir bestellt habe. Schön. Aber dafür würde ich gerne Werbung machen, weil das finde ich so schön und das rettet den Tag. Das ist ein kurzer Moment, den man da hat und die Karten kann man sich wunderbar einstellen.
So. Ja. Prima, schön, schön. Ja, da kann man wahrscheinlich auch mit Hilfe von Google sowas gut finden. Aber das ist eine schöne Idee. Vielen lieben Dank. Nicht nur für die unbezahlte Werbung, sondern auch für deine Zeit. Danke dir.
Danke dir für das tolle Gespräch und für dein aufmerksames Ohr und deine wachen Fragen. Sehr schön. Dankeschön.
Wir sind am Ende vom Podcast angekommen. Du bist immer noch dabei, hörst zu. Das freut uns sehr. Und ja, hinterlass uns gerne mal einen Kommentar. Es tut auch immer gut, wenn du ein Abo reinbringst, weil dann bringe ich so tolle Gäste wie den Uwe hierher und du kannst sicher sein, dass du nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal bei OnTeams.